Der Amerikaner Benjamin Franklin war kurz vor dem Ausbruch der Französischen Revolution von 1789 in Paris und er wurde eingeladen in eine Gesellschaft, die sehr hoch angesehen war am königlichen Hof und wie es damals so ganz oft üblich war, wurde dann unter den vornehmen Herren dort natürlich ordentlich übers Christentum gelästert. Es wurde niedergemacht, besonders die Bibel wurde runtergemacht und es wurde gesagt, so ey, es hat überhaupt keinen literarischen Wert, die Bibel, das ist nur Betrug, das ist nur alles ausgedacht, das ist alles nur Blödsinn. Und alle vornehmen Herren in dieser Gesellschaft nickten und stimmten dem zu. Und nur der Franklin blieb still und man fragte ihn, ob er etwa anderer Ansicht sei. Und er sagte, ich bin gerade so beschäftigt mit einem literarischen Werk, was ich gerade zurzeit lese, was ich in meiner Büchersammlung gefunden habe. Ich kann gerade mich gar nicht dazu äußern, aber ich könnte euch was aus diesem Werk vorlesen. Und alle sagten, ja klar, gerne, mach das. Und er zückt ein ganz altes Buch aus seiner Tasche und fängt an, ganz poetisch etwas vorzutragen. Und dieses Stück, das tut dann seine Wirkung und es kommt wirklich bei den Leuten an und sie sind begeistert und sagen, wow, was für ein poetisches Stück, was für eine Aussagekraft, was da alles so drin steckt an Inhalt. Und alle wollten natürlich gerne wissen, wie heißt denn dieses Werk? Und Franklin lächelte nur und sagt dann, wollt ihr es wirklich wissen? Mein Buch ist voll von solchen Stellen. Es ist kein anderes als die von Ihnen so verachtete Bibel. Und ich habe Ihnen das Gebet des Propheten Habakuk vorgelesen. Ich hätte gern die Gesichter gesehen von den Leuten, die von Franklin da so ein bisschen niedergemacht wurden. Und er hat durch dieses Gebet in dem dritten Kapitel von Habakuk denen gezeigt, wie kraftvoll die Bibel ist, was da alles drinsteckt. Und ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung von Franklin, genau diese Passage vorzulesen, weil ich auch gemerkt habe in der Vorbereitung, was eigentlich in dem Propheten Habakuk alles drinsteckt. Habakuk hat viel erlebt und wir lesen von ihm einen direkten Dialog mit Gott. Wir können nachverfolgen, wie er sich entwickeln hat, wie sein Denken sich umgedreht hat. Und das ist wirklich genial und kraftvoll. Und das ist es auch heute noch. Und deswegen freue ich mich heute, mit diesen kleinen Propheten zu starten, zusammen anzuschauen und zu gucken, wie hat er sich von Gott gebrauchen lassen? Wie hat er sich als Tongefäß, wie wir es ja in dieser Reihe durchgehen, formen lassen? Wie hat er sich einfach von Gott nutzen lassen? Habakuk war der letzte nach Juda gesandte Prophet vor der Gefangenschaft Judas durch Babylon und er war ein Zeitgenosse von Jeremia, Hesekiel, Daniel und Zephania. Und die wohl bekannteste Persönlichkeit zu seiner Zeit war Nebukadnezar, habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, erst Prinz und dann auch König von Babylon. Und das fing so im Jahr 626 vor Christus an mit der Herrschaft und dann auch erreichte das den Höhepunkt im Jahr 605 vor Christus. Und auch noch wichtig zu wissen, um das alles einordnen zu können, wo wir uns so gerade befinden, der König Josia, vielleicht kennt ihr ihn, ein richtig cooler König, ein richtig cooler Name und auf jeden Fall, mein Sohn heißt Josia, deswegen für die, die das nicht wissen, er hat Juda reformiert sozusagen, er hat es geschafft, dass alle ihre Götzenbilder niedergemacht haben und dass sie wieder auf einem guten Weg waren und das war richtig gut, aber dann hat er auch ein bisschen was falsch gemacht, nämlich hat er den assyrischen Verbündeten Ägypten zu einer Schlacht herausgefordert und hat sich damit in alle diese Geschehnisse dann doch mit hinein verwickelt und ist auch in dieser Schlacht dann gestorben. Und das Volk ist ab da dann wieder immer weiter abgeglitten und hat wieder die schlechten Gewohnheiten aufgenommen. Und genau da landen wir jetzt, nämlich mit dem Propheten Habakuk. Und eigentlich ist es ja so, ich habe schon kurz gesagt, dass wenn wir Propheten anschauen, dass wir sehen, wie Gott durch einen Propheten zum Volk spricht. Also er sagt, was er sagen möchte, um Menschen zu erreichen. Und genau andersrum ist es aber bei unserem Propheten. Hier spricht der Prophet zu Gott. Wir lesen einen Dialog von Habakuk mit Gott. Und der sah ungefähr so aus. Wie lange noch, Herr, soll ich um Hilfe schreien? Ohne dass du mich hörst. Ich schreie dir zu, dass um mich herum Zerstörung und Gewalt herrschen, doch du greifst nicht ein. Warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen und warum schaust du untätig zu, wie die Menschen einander das Leben schwer machen? Unterdrückung und Gewalt, wohin ich blicke. Zank und Streit nehmen kein Ende.
Schon bald lasse ich die Babylonier zu großer Macht gelangen, dieses grausame und vom Kampflust getriebene Volk. Ihre Truppen durchstreifen die ganze Welt und reißen ein Land nach dem anderen an sich. Sie verbreiten Furcht und Schrecken. Sie herrschen über euch mit Gewalt und schaffen sich ihr eigenes Recht.
Bist du nicht Jahwe schon immer ein heiliger Gott? Du hast die zum Gericht über uns eingesetzt, du, unser Fels, du hast sie uns zur Züchtigung bestellt. Ich verstehe nicht ganz, deine Augen sind doch zu rein, als dass sie Böses mit ansehen könnten. Und du erträgst es nicht, wenn Menschen gequält werden. Warum aber siehst du jetzt dem Tun dieser Verräter, dieser Babylonier zu? Warum schweigst du jetzt, wenn durch diese Räuber andere vernichtet werden, die doch gerechter leben als sie?
Was Völker mühsam errichtet haben, hat keinen Bestand. Ihre Bauwerke werden ein Rauch der Flammen. Wie das Wasser die Meere füllt, so wird die Erde einmal erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn.
Dein Glanz überstrahlt den Himmel und dein Ruhm erfüllt die ganze Erde. Wie das Sonnenlicht bricht deine Herrlichkeit hervor und es leuchtet hell und in den Strahlen verbirgt sich deine Macht. Wenn du stehen bleibst, bebt die Erde und vor deinem Blick erschrecken die Völker. Du bist gekommen, um dein Volk zu retten. Du stehst dem König bei, den du auserwählt hast. Und ich will jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte. Wie ein Hirsch kann ich über die Berge springen. Findest du dich vielleicht in diesem Dialog wieder, den ich so ein bisschen zusammengefasst habe aus dem Propheten Habakuk? Kennst du vielleicht solche Fragen, die Habakuk Gott stellt? Warum? Warum, Gott, lässt du das zu? Warum machst du nichts? Wie soll das alles weitergehen? Du bist doch ein liebender Gott, du bist doch ein guter Gott. Warum sehe und erlebe ich so viel Leid? Kennst du solche oder ähnliche Gedanken? Denk mal zurück an einen Moment, wo du wirklich das gedacht oder verzweifelt irgendwie auch ausgesprochen hast. Wenn ich ehrlich zurückdenke, dann habe ich auf jeden Fall Momente und Situationen gehabt, wo ich auf meinen Knien war, wo ich gezweifelt habe, wo ich Gott wirklich gesucht habe und gefragt habe, warum ist das alles so, wo ich ihn nicht verstanden habe, wo ich genau diese Fragen in meinem Kopf hatte. Wo ich Sünde, wo ich mit Sünde und Leid irgendwie mit allem einfach nicht klarkam, wo alles mal einfach zu viel wird. Wo man merkt, man kann nicht mehr. Wo man merkt, man kommt an Grenzen. Und ich fand es krass zu lesen, dass Habakuk wirklich zu Gott schreit. Er wird laut. Er sagt es nicht ganz normal, wäre mal gut, eine Antwort zu bekommen, sondern er schreit es hinaus. Und für die, die mich kennen, ich bin an sich eine ruhige Person. Aber ich muss euch gestehen, es gibt oder gab Momente, da bin auch ich ein bisschen lauter geworden. Ja? Besonders jetzt, wo man zwei kleine Kinder hat, wo man auch irgendwie wirklich merkt, man kommt an ganz andere Grenzen, die man vorher nicht so erlebt hat, wenn man gerade irgendwie auch überfordert ist, wenn man müde ist, wenn man fertig ist, wenn man einfach irgendwie gerade nicht klarkommt, dass man dann plötzlich, dass irgendetwas passiert und dann schreit man. Aus Wut, aus Verzweiflung, aus Traurigkeit, ich weiß es nicht. Aber ich habe gemerkt, dass plötzlich Momente kamen, wo ich dachte im Nachhinein, wie ist das jetzt passiert? Und ich habe gemerkt, dass zu schreien immer irgendetwas auch mit Emotionen zu tun hat. Schreien hat immer etwas mit wirklich irgendwie auch Verzweiflung und mit irgendwie einem wirklichen Leid zu tun. Und genau das hat Habakuk getan. Und die Frage ist, wie doll muss dieses Leid von ihm gewesen sein, das rauszuschreien? Hattest du mal Momente, wo du zu Gott geschrien hast? Hast du mal wirklich laut zu Gott geschrien? Oder vielleicht einfach im Inneren komplett verzweifelt, komplett irgendwie kraftlos? Was macht es mit dir, wenn du Leid erfährst? Wenn du deinen Job verlierst? Wenn du gemobbt wirst, von Menschen irgendwie fertig gemacht wirst? Wenn du einen Sohn, eine Tochter verlierst, einen geliebten Menschen, der dir nahestand, verlierst? Wie gehst du damit um, wenn du schwer krank wirst? Wie gehst du damit um, wenn du unerfüllte Wünsche hast, wenn du den Blick auf die Ungerechtigkeit dieser Welt lenkst? Menschen, die hungern, die Natur, die eingeht, Kriege, die geführt werden, Schwächere, die ausgebeutet werden, Unschuldige, die fertig gemacht werden. Weckt das ein Schreien in dir? Weckt das irgendwie eine Verzweiflung in dir? Ich glaube, jeder hier hat irgendeine Form von Leid erlebt und wurde mit unangenehmen Sachen konfrontiert. Wir sitzen hier mit Abstand in einer ganz komischen Situation und dürfen uns nicht umarmen. Und weiß nicht, vielleicht bist du in Kurzarbeit, vielleicht hast du deine Kids zu Hause und es geht drunter und drüber. Es ist irgendwie die Angst vielleicht auch um deine Gesundheit oder um Angehörige, die krank werden könnten. Vielleicht musstest du deinen Urlaub absagen oder verschieben. Es wurde alles nichts. Wir haben einen fetten Wasserschaden im Gebäude. Das sind alles Dinge, die uns Leid bringen können, die uns aus der Bahn werfen können. Das Geniale ist jetzt aber, anhand von Habakuk sehen zu können, wie wir genau damit umgehen können. Wie wir genau mit diesem Leid, mit solchen Konfrontationen umgehen. Bei Habakuk ist irgendwann eine Wende in diesem Dialog. Ihr habt es gemerkt. Am Ende denkt man sich, ist das noch derselbe, der da spricht? Am Ende ist aus diesem Leid, womit er angefangen hat, diesen Fragen, diesen Zweifeln, ist ein Lobpreis geworden, ist Freude geworden. Wir finden also eine 180-Grad-Drehung. Und warum und wie Habakuk das gemacht hat oder wie das passiert ist, das wollen wir uns näher anschauen. Ich habe schon gesagt, kurz am Anfang, dass das Buch von Habakuk nicht zeigt, wie er zum Volk spricht, sondern wie Habakuk zu Gott spricht. Und genau das ist der erste wichtige, entscheidende Punkt. Es finden sich zwei Ausdrücke im Griechischen für das Wort Kraftlosigkeit. Das eine ist Asthenia, für das Wort Leid. Das eine ist nämlich Kraftlosigkeit, also Asthenia, und das zweite ist Pathema, also Erleiden. Und beide Ausdrücke beschreiben das Wort Leid. Sie bezeichnen diese ein und dieselbe Sache. Und das ist ganz interessant, weil ich finde, dass beide Wörter auch genau beschreiben, was Leid eigentlich ist. Leid ist nämlich zu erkennen, dass ich kraftlos bin. Und dass ich durch meine Kraftlosigkeit Dinge erleiden muss. Ich bin anderen Mächten ausgeliefert. Ich habe mein eigenes Leben nicht in der Hand. Krankheit kann ich nicht bestimmen. Irgendwelche Katastrophen kann ich nicht bestimmen. Sondern Leid kommt einfach und es zeigt, dass ich kraftlos bin und mich und anderen Mächten mich irgendwie fertig machen und ich das erleiden muss. Genau diese zwei Begriffe zeigen, was Leid eigentlich ist. Es zeigt, dass wir unser eigenes Leben nicht in der Hand haben. Und wenn wir das erkennen, dann ist nur eine Entscheidung wichtig. Klage ich Gott an und wende mich von ihm ab und unterstelle mich der Macht der Bösen? Oder gehe ich demütig mit meinem Leid zu Gott und nehme seine Hilfe in Anspruch und dann unterstelle mich seiner Macht? Das sind die zwei Möglichkeiten, die wir haben, wenn wir mit Leid konfrontiert werden. Und das ist das Erste, was Habakuk macht. Er geht zu Gott. Er geht in den Dialog mit Gott und schaut seinen Zweifeln, schaut seinem Leid ehrlich in die Augen und setzt sich damit auseinander. Er bringt sie vor Gott. Er trifft eine Entscheidung für Gott und wendet sich nicht von ihm ab. Wir sind dazu aufgefordert, mit unserem Leid, mit unserem Schreien zu Gott zu kommen. In der Bibel finden wir mehrere Verse dazu. In Psalm 88, Vers 14 zum Beispiel. Ich aber, Herr, schreie zu dir und am Morgen möge dir mein Gebet begegnen. Oder Psalm 119, Vers 26. Ich klagte mein Leid und du hörtest mich an. Und auch im Neuen Testament finden wir Beispiele, wo zum Beispiel Jesus nach Jericho geht, vielleicht kennt ihr die Begebenheit, und ein Blinder sitzt da am Wegesrand und er hört irgendwie, er bekommt mit, dass Jesus da lang geht, und was macht er? Wir lesen es in Lukas 18, Vers 38. Als er hörte, dass Jesus kommt, schrie er laut: Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und alle um ihn herum sagen: ein bisschen leise, chill mal dein Leben hier, ist voll peinlich, wenn du hier so laut rumschreist. Aber er schreit nur noch lauter, er schreit noch lauter sein Leid zu Jesus raus. Oder Petrus, der auf dem Wasser geht, er steigt aus dem Boot raus und glaubt und geht auf Jesus zu, aber dann, als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich. Matthäus 14, Vers 30. Petrus hatte hier wirkliche Not, er hatte Lebensangst, er hatte wirkliches Leid, und er schreit es zu Jesus. Und zuletzt sogar Jesus schreit sein Leid zu Gott. Einmal die Situation im Garten, wo er wirklich ganz oft mit Gott ins Gespräch geht, zu Gott kommt, sein Schweiß sogar zu Blut wird. Und dann der Höhepunkt ist in Matthäus 27, Vers 46. Um die 9. Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus ist am Höhepunkt seines Leides und er schreit es zu Gott heraus. Das Zweite, was Habakuk tut und auch erlebt, ist darauf zu warten, dass Gott ihn verändert und formt. Wir lesen das in Habakuk 2, Vers 1. Da sagt er: Ich will mich auf meinen Posten stellen, will auf den Wachturm mich stellen, will spähen, um zu sehen, was er sagt, was er auf meine Klage entgegnet. Er stellt sich hin und sagt: Ich warte jetzt auf eine Antwort. Ich erwarte eine Antwort. Ich möchte mich mit ihm wirklich auseinandersetzen. Wenn wir also zweifeln und mit Leid konfrontiert sind, dann sollten wir erstens zu Gott kommen und zweitens uns von ihm verändern lassen, seine Antwort abwarten und erwarten. Das Interessante ist, dass die Antwort, die dann kommt von Gott, ja überhaupt gar keine Erklärung ist. Vielleicht habt ihr es noch im Kopf, aber Habakuk sagt: Warum ist das alles so? Was soll das? Und wie kannst du das zulassen? Und Gott sagt dann nicht: Ja, das ist weil so und so, und ich wollte das eigentlich so machen, weil ich habe mir das so gedacht. Er rechtfertigt sich nicht. Gott erklärt nicht das Warum direkt. Gott gibt Habakuk einfach nur eine Vision, wie es weitergehen wird. Gott lenkt seinen Blick einfach auf die Zukunft. Und genauso will er auch uns und unseren Blick auf die Zukunft lenken. Er will uns eine Perspektive zeigen, die über dem Leid steht. Das hat Paulus schon erfahren in Römer 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Oder Psalm 34, Vers 20. Wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt viel Leid, aber der Herr wird ihn aus allen Unglück befreien. Gott wird uns aus allen Unglück irgendwann befreien. Gott gibt uns eine Perspektive, die über allen Dingen steht. Wenn du Gottes Kind bist, dann hast du eine Hoffnung, die über allem steht. Du kannst mit deinem Leid zu Gott kommen und dann eine Antwort von ihm erwarten. Du kannst erwarten, dass er sich dich annimmt und dass er auf dich Rücksicht nimmt. Er will dich verändern, er will dein Herz nehmen und mit deinem Leid deine Einstellung ändern. Er will, dass du verstehst, worum es wirklich geht, wie es dann zum Beispiel in Psalm 119, Vers 50 heißt: Dies ist mein Trost in allem Leid, dass dein Zuspruch mir neue Lebenskraft gegeben hat. Und ein paar Verse später im selben Psalm 71: Es hat mir gut getan, dass ich vom Leid getroffen wurde. Erst dadurch lernte ich mich, auf deine Bestimmung zu besinnen. Gott wünscht sich, dass wir diese Aussagen treffen können. Gott wünscht sich, dass, wenn wir zu ihm kommen, dass wir verstehen und begreifen, dass es wichtigere Dinge gibt, dass er wirklich in allem da ist, dass er uns zuspricht, dass er unsere Blicke auf das Wirkliche besinnen lässt. Ich glaube, wir sind in unserer Gesellschaft sehr geprägt, dass Leid etwas sehr, sehr Schlechtes ist. Dass Leid irgendwie komplett zu umgehen ist, und wenn man ein bisschen leidet, dann ist das wirklich schlimm und wirklich nicht gut. Aber jeder Sportler würde mir zustimmen, dass, wenn er sagt, dass Leid irgendwie auch was Gutes hat. Wenn ich ein Ziel habe als Sportler und ich irgendwie irgendwas erreichen möchte, fit werden möchte oder so, dann hat das auch was mit Leid zu tun. Dann hat das auch was mit Zurückstecken und Training zu tun. Das erreiche ich nicht durch auf der Couch sitzen und leckeres Essen essen, sondern durch hartes Training. Und genau dieses Prinzip finden wir auch in der Bibel. Jesus selbst als Sohn Gottes hat es auch vorgemacht in Hebräer 5, Vers 8. Da heißt es nämlich, obwohl er Gottes Sohn war, hat er an dem, was er durchmachen musste, gelernt, was Gehorsam bedeutet. Also genau durch Leid hat auch selbst Jesus als Gottes Sohn es durchgemacht und hat gelernt, was es heißt, weiterzukommen, gehorsam zu sein. Er hat gelernt, was es heißt, mit Gott unterwegs zu sein und von Gott geformt zu werden. Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 10, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Wer möchte Christus immer besser kennenlernen? Ich möchte auf jeden Fall Christus immer besser kennenlernen. Und ich glaube, viele Leute wollen das hier. Und dann sagt er weiter, ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Möchte ich auch, klingt auch sehr gut. Und dann sagt er weiter, und möchte an seinem Leiden teilhaben. Oh, ja, da wird es schon irgendwie schwierig, der Vers, ne? Sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Bis dahin. Ja, wir können ihm ähnlich werden. Wir können ihm immer ähnlicher werden. Aber irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo wir ihm nicht mehr ähnlicher werden. Und ab da ist dann auch mal das Leid da. Und ab da merken wir, was es wirklich auch heißt, in diesem Punkt Jesus ähnlicher zu werden. Mit Herausforderungen und Leid zu ringen, ist der einzige Weg, unseren Glaubensmuskel wirklich krass zu stärken. Sich mit Fragen über das Leid und mit persönlichem Leid irgendwie ehrlich auseinanderzusetzen und die mit dem Herrn auch durchzusprechen, bedeutet in der Gnade und in der Erkenntnis von Jesus zu wachsen. Wenn du es einfach ignorierst, einfach überspielst und schnell irgendwie abtust, wenn schlimme Dinge passieren und einfach so oberflächlich weiter in deinem Leben gehst, dann wirst du schwach bleiben. Dann wirst du bis zu einem gewissen Punkt kommen und nicht weiter hinaus. Wenn du mit deinem Leid zu Jesus kommst und siehst, was er alles für dich erlitten hat, dann wirst du wie Habakuk verändert werden und am Ende Gott loben können. Dein Leid wird durch sein Leid zu deiner Leidenschaft. Dein Leid wird durch sein Leid zu deiner Leidenschaft. Wenn du mit deinem Leid zu Jesus gehst, dann wird sein Leid, das, was er für dich durchgemacht hat, zu deiner Leidenschaft, zu deiner Kraft, zu deiner Motivation, zu deiner Perspektive. Und dann kannst du wirklich irgendwann sagen, wie es in Philipper 1, Vers 29 steht, denn ich habe das Vorrecht, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Was ist das bitte für eine krasse Aussage? Wenn du mit deinem Leid zu Jesus gehst, wird sein Leid, was er für dich auf sich genommen hat, dich so verändern, dass du dass von diesem Leid eine Leidenschaft, etwas Kraftvolles wird. Er zeigt dir eine Kraft, die über allem hinausgeht und die kannst du in Anspruch nehmen. Die Situation von Habakuk hat sich nicht verändert. Aber er hat sich verändert. Die Umstände waren nicht anders, aber sein Herz war anders. Habakuk wandelt durch Glauben und nicht durch das, was er um sich herum sah. Er lebte durch Verheißung, nicht durch Erklärung. Er lebte durch Verheißung, nicht durch Erklärung. Habakuk musste keine genaue Erklärung von Gott bekommen, warum das jetzt alles genau so läuft und warum das so ist, sondern er hat eine Perspektive, er hat eine Hoffnung, eine Verheißung bekommen und hat erlebt, dass Gott zu seinen Zusagen steht und dass Gott über allen Dingen steht. Gott verändert nicht immer die Umstände, aber er kann uns so verändern, dass wir mit den Umständen umgehen können. Gott verändert nicht immer die Umstände, aber er verändert uns, sodass wir mit den Umständen umgehen können. Was heißt das für dich ganz konkret? Du hast die Möglichkeit, mit deinem Leid, mit deinen Fragen, all deinen Zweifeln, entweder zu Gott zu kommen oder ihm den Rücken zuzukehren. Du hast die Einladung und viele Beispiele in der Bibel, die dich dazu herausfordern, mit deinem Leid zu Gott zu kommen. Ehrlich und demütig dem ins Auge zu schauen und zu sagen, Gott, ich verstehe das alles nicht, und wirklich mit Gott ins Gespräch zu gehen. Wirklich vielleicht mal rauszuschreien. Geh mal raus in die Natur und schrei Gott an. Bete laut zu Gott, weine mit Gott und bring ihm mal all dein Leid, all deine schlechten Gedanken, Fragen, die du hast. Und dann das Zweite, warte auf seine Antwort. Erwarte wirklich, dass er dein Herz verändert. Lass die Bibel, die Natur, andere Menschen deine Einstellung verändern. Lass deinen Blick wegrücken von Leid, von schlechten Umständen hin zu dem Leid von Jesus. Hin zu seinem Erlösungswerk, zu seiner Rettung. Jesus ist am Kreuz gestorben. Er hat das höchste Leid durchgemacht, damit wir eine Perspektive haben, eine Hoffnung haben, die über allen Dingen steht in dieser Welt. Es ist eine Hoffnung, eine Kraft, die wir dadurch bekommen, dass wir wissen dürfen, wenn wir dieses Geschenk annehmen, der Gnade von Jesus, dass wir eine Perspektive haben, die in dieser kurzen Zeit überhaupt irgendwie nicht relevant ist, sondern es geht um die Ewigkeit. Das Leid, was Jesus durchgemacht hat, schafft die Möglichkeit, mit deinem Leid hier klarzukommen. Es schafft die Möglichkeit, ein ewiges Leben in der Ewigkeit zu haben. Ohne Leid, ohne Schmerz und ohne Sünde. Das kannst du annehmen. Dafür kannst du dich entscheiden. Oder du entscheidest dich dafür, dich von Gott abzuwenden, wenn Leid passiert. Und das Geniale ist, wenn wir trotz schwierigen Situationen, trotz Zweifel zu Gott kommen und uns ihm hingeben, dann haben wir jetzt gemerkt, dann ist es für uns gut, dann wird er uns verändern. Aber es kommt noch was Zweites dazu. Es hat nicht nur Auswirkungen auf uns selbst, sondern auch auf unser Umfeld. Wer weiß, was Jesus tat, als er die 5 Brote und die 2 Fische bekam? Gebetet? Ja, was noch? Schwierig, ne? Er hat vorher es gebrochen. Er brach es. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt. Du hast dich Gott komplett hingegeben. Du hast dich investiert. Du hast dich voll hingegeben. Und irgendwie trotzdem lief alles anders als geplant. Du bist kurz vor einer Freizeit, die du organisierst, krank geworden. Oder kurz vor dem Abend, an dem du die Andacht halten sollst, hattest du einen mega fetten Streit mit deiner Frau. Sonntagmorgen bist du super gestresst und eigentlich irgendwie läuft alles irgendwie sowieso schon die ganze Zeit schief und du sollst eigentlich Gitarre spielen und du bist aber mit dem Kopf ganz woanders. Oder du hast gerade so viele Zweifel und Sorgen und bist so mit dir selbst beschäftigt, obwohl du eigentlich heute gerade Besuch von einer Nicht-Christin bekommst. Aber es bleibt nicht bei diesem Bruch, sondern Jesus nimmt dann das zerbrochene Brot und segnet und vermehrt es. Aus Zerbruch wird Segen. Er versorgt tausende Menschen. Er schenkt ganz vielen Leuten Nahrung. Die Freizeit kann super gesegnet werden. Und die Andacht spricht bestimmt viele super an. Du kannst deinen Gott mit der Gitarre super loben und dein Besuch möchte plötzlich doch mehr vom Glauben hören. Kennst du das, solche Momente, wo erstmal irgendwie alles schief geht, wo du irgendwie merkst, alles ist irgendwie gerade zerbrochen, alles ist irgendwie gar nicht so, wie ich das gedacht habe und dann plötzlich ist es doch etwas total Gutes, etwas Segensreiches, was daraus entsteht. Und genau das ist auch das, was unser Leitvers in dieser Predigtreihe aussagt, in 2. Korinther 4, Vers 7. Diesen Schatz tragen wir aber in zerbrechlichen Tongefäßen, wie wir es sind, damit deutlich wird, dass die alles überragende Kraft von Gott stammt und nicht von uns. Und dann heißt es weiter in der Passage, die ist echt gut, lest ihr euch mal komplett durch. Von allen Seiten werden wir bedrängt, sind aber nicht erdrückt. Wir sind oft ratlos, aber nicht kopflos. Wir werden verfolgt, sind aber nicht verlassen. Wir werden zu Boden geschlagen und kommen doch nicht um. Immer und überall tragen wir das Sterben von Jesus an unserem Körper umher, damit auch sein Leben an uns deutlich sichtbar wird. Dann noch ab Vers 15. Das alles geschieht für euch, damit immer mehr Menschen von der Gnade Gottes erreicht werden und den Dank zur Ehre Gottes vervielfachen. Deshalb verlieren wir nicht den Mut. Denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein unermessliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Wie kommt dieser Schatz in Vers 7 zum Vorschein? Dadurch, dass das Tongefäß zerbricht. Durch den Riss, durch das Leid kommt Gottes Herrlichkeit, Gottes zum Vorschein. Gott nutzt manchmal persönliches Leid, um seine Herrlichkeit zum Vorschein kommen zu lassen. Gott nutzt manchmal Leid, um dich wachsen zu lassen. Gott nutzt manchmal Leid, um anderen zu begegnen. Dein Leid wird durch sein Leid zu deiner Leidenschaft. Geh mit deinem Leid zu Jesus. Wenn du dich ihm hingibst, dann wird er das auf ganz unterschiedliche Art und Weise gebrauchen und kann aus deinem Leid etwas Großes tun und machen. Martin Luther hat mal gesagt, in dem gekreuzigten Christus liegt die wahre Theologie und Erkenntnis Gottes. Darum, wer Christus nicht kennt, kennt auch den im Leiden verborgenen Gott nicht. Man kann Gott nur finden in Leiden und Kreuz. Habakuk ist mit seinem Leid und mit seinen Fragen nicht für sich geblieben. Er hat sich dafür entschieden, sich nicht von Gott abzuwenden und alles hinzuschmeißen, sondern ehrlich mit Gott in den Dialog zu gehen. Und er hat seine Antwort abgewartet. Er ließ sein Herz verändern und konnte in diesem Leiden Gott erkennen und wirklich finden. Er und nicht die Umstände wurden von Gott verändert, sodass er wirklich verstanden hat, worauf es in diesem Leben ankommt. Sein Leid wurde durch den Blick auf das Leid von Jesus zu seiner Kraft und zu seinem Lobpreis, zu seiner Freude. Und gerade durch jetzt Corona, durch die ganze Krise, durch viele Umstellungen, durch viele Sorgen, viele Nachrichten, die uns, glaube ich, immer wieder beschäftigen, ist es doch wichtig, sich mit der einen Frage zu beschäftigen. An wen wende ich mich mit meinem Leid? Und du hast die Wahl, es entweder eigenständig zu versuchen, dich von Gott abzuwenden und dich der Macht des Teufels unterzuordnen und zu sagen, ja, ich will es alleine schaffen. Und er wird dir einreden, du musst nur noch mehr irgendwie schaffen, du musst nur irgendwie genug Karrieren, genug Geld haben, du musst nur genug erreicht haben, du musst nur das und das noch gemacht haben, dann ist dein Leid vorbei. Aber das ist nicht der Weg, der wirklich richtig ist. Er verspricht dir Besserung durch Alkohol oder Geld oder Macht. Aber das wird letztendlich dir nie wirkliche Ruhe, nie wirkliche Kraft verschaffen. Oder die zweite Möglichkeit, du schreist zu deinem Schöpfer, zu deinem Vater im Himmel, der dein Herz kennt und verändern möchte. Er möchte, dass du positiv geformt bist, dass du vorankommst, dass du wachsen kannst und dass du ihm immer ähnlicher wirst. Er möchte, dass Menschen in deinem Umfeld gesegnet werden, dass Menschen an dir seine Herrlichkeit sehen. Er will, dass du eine Hoffnung hast, eine Kraft, eine Perspektive, die über diesem Leid steht, die über diesen Zweifeln steht. Wir sind gebrechliche Gefäße und auf jeden Fall verstehen wir nicht alles und wir werden immer wieder auch Leid erfahren. Aber das Wichtigste ist, Gott immer ähnlicher zu werden und den Schatz in meinem Inneren sichtbar werden zu lassen. Dafür möchte ich jetzt gerne noch beten. Vater im Himmel, wir sind alle konfrontiert mit Sachen, mit Dingen, mit Fragen, mit Umständen, die wir nicht in unserer Hand haben. Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder, der hier sitzt, jeder, der das auch noch irgendwie im Nachhinein anschaut, wirklich versteht, dass das Einzige, was wir dann tun können, ist, zu dir zu kommen und alles bei dir abzulassen, es wirklich rauszulassen und auf deine Antwort, auf dein Wirken, auf deine Kraft zu warten. Dass wir uns dir hingeben und du so unseren Blick, unser Herz verändern kannst. Nicht die Umstände, sondern unseren Blick auf dich, auf das, was wirklich wichtig ist. Schenk du uns diese Perspektive, schenk du uns diese Hoffnung und den Blick auf das, was zählt, auf diese Ewigkeit, auf die Gemeinschaft mit dir. Sei du bei jedem, der gerade im Leid steht, der gerade vielleicht Fragen und gerade Zweifel hat, der gerade schwere Zeiten durchgeht, dass du ihm jetzt ganz spürbar nah bist und er merkt, dass du ihm eine Kraft gibst, eine Hoffnung gibst, die über seinem Leid steht. Danke für diese Perspektive. Danke, dass du, Herr Jesus, am meisten gelitten hast, damit wir ja, mit diesem Leid hier umgehen können. Danke für diese Gnade, danke für diese Liebe und Treue. Und ich bete, dass du unsere Herzen veränderst. Amen.